Garten und der Generalstabschef. Wehrlos ist der Iran dadurch nicht. Damit beginnen die Nachrichten mit Tobias Mück.
Nach den Luftangriffen von Israel auf iranische Atomanlagen hat der Iran Israel mit Drohnen angegriffen. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben etliche von ihnen bereits abgefangen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Israel hatte in der Nacht von einem so wörtlich präventiven Angriff gesprochen. Ziele waren militärische Einrichtungen und das iranische Atomprogramm. Außerdem wurden mehrere ranghohe Militärs und Wissenschaftler getötet, darunter die Chefs der Revolutionsgarden und der Armee. Es wird mit weiteren israelischen Angriffswellen und dem Abschuss von Drohnen und Raketen aus dem Iran gerechnet. Der Luftraum in der Region ist weiträumig abgesperrt. Der Flugverkehr in Israel ist seit der Nacht unterbrochen. Vertreter der israelischen Regierung hatten zuvor von einem entscheidenden Moment in der Geschichte Israels gesprochen und angegeben, dass das iranische Atomprogramm so weit fortgeschritten sei, dass innerhalb weniger Tage mehrere Atombomben hergestellt werden könnten. Das Atomprogramm wird von Israel als existenzielle Bedrohung betrachtet. Die USA waren von dem Angriff auf den Iran offenbar informiert. In Washington wird aber betont, man sei nicht daran beteiligt.
Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und mehr investieren können. So will die schwarz-rote Koalition die Wirtschaft ankurbeln. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagt im RBB 24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht eins zu eins kompensieren können. Wenn die Wirtschaft wachse, würden am Ende alle profitieren, auch die Länder. Der Verteidigungsexperte der Linken Toden kritisiert den Veteranentag, der am Sonntag erstmals begangen wird. Im RBB 24 Inforadio sagte Toden, wichtig sei vor allem, den Soldatinnen und Soldaten zu helfen, die mit körperlichen oder seelischen Verletzungen aus Einsätzen zurückkommen. Da werde viel zu wenig getan. Deshalb sei es verlogen, einen Veteranentag auszurufen, so Toden. Auch der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die verletzt oder krank aus Einsätzen zurückkommen. Der Generalsekretär des Verbandes Eggert begrüßte zugleich im RBB 24 Inforadio den Veteranentag. Bisher fehle es an Anerkennung.
Das bedeutet, dass die meisten Einsatzveteranen auch oder die meisten Veteranen eben Teil des gesellschaftlichen Lebens sind und sie werden einfach nicht gesehen für das, was sie geleistet haben. Dankt ihnen keiner und ich glaube, diese fehlende Sichtbarkeit ist das, was die meisten von ihnen umtreibt.
Der Generalsekretär des Bundesdeutschen Einsatzveteranen Andreas Eggert. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Ein britischer Fluggast hat überlebt. Auch am Boden wurden Menschen getötet, weil das Flugzeug auf das Gelände einer medizinischen Hochschule gestürzt ist. Die Zahnärzte in Brandenburg klagen, dass immer mehr Patienten ihre Termine weder wahrnehmen noch rechtzeitig absagen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage in Auftrag der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg. Demnach berichtet mehr als die Hälfte der Zahnarztpraxen von negativen Erfahrungen. Der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Steglich sagte RBB 24, jede nicht abgesagte Behandlung belaste das gesamte Gesundheitssystem und führe dazu, dass andere Patienten nicht versorgt werden können. Dabei sei gerade in ländlichen Regionen die Versorgung durch Zahnärzte ohnehin schon knapp. Das Kuratorium des Deutschen Historischen Museums berät heute über die Einigung im Streit um Kunstobjekte aus dem Adelshaus Hohenzollern. Wenn es zustimmt, kann die Einigung endgültig in Kraft treten. Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg haben vor wenigen Wochen einen Kompromiss mit der Familie Hohenzollern ausgehandelt. Demnach bleiben die meisten Kunstschätze im Besitz von Museen, unter anderem des Deutschen Historischen Museums. Allerdings muss die Stiftung Preußischer Kulturbesitz fast 3000 Objekte an das Haus Hohenzollern abgeben. Umstrittene Objekte gehen an eine gemeinnützige Stiftung. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 14 Grad und dann waren sie 18, in Buko 13 und in Treuenbrietzen 18 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius erholen wir uns einen Moment von der Kriegshitze im Nahen Osten, machen wir einen Ausflug in die nahe Wildnis, ins Wildnisgebiet Liebe Rose. Denn da feiert die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg am Sonntag ihr 25-jähriges Bestehen. Sie verspricht ein buntes Programm für die ganze Familie, Motto Wunderwelt Wildnis. Vorsitzender des Stiftungsrates ist der Naturschützer Christoph Schenk. Schönen guten Tag, Herr Schenk.
Einen schönen guten Tag.
Herr Schenk, Sie verwalten natürlich nicht nur Förderanträge und Projekte, sondern verbringen auch Tage und Nächte in Brandenburgs Wildnis. Was reizt Sie da?
Ja, wenn immer der Stundenplan das zulässt, aber es ist eine unglaublich magische Erfahrung. Also tatsächlich gab es mal eine Nacht, da ist der Vollmond aufgegangen, so wie wir ihn jetzt eigentlich auch die Tage sehen. Und dann haben wir Wölfe heulen gehört und das war wie eine Erfahrung aus fernen Wäldern, Welten oder ja, man könnte auch fast denken aus vergangenen Zeiten. Und dass man sowas in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland erleben kann, Natur ohne uns, für uns, das ist unglaublich beeindruckend.
Welche Tiere und Pflanzen erleben Sie da noch?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Einige, die finden wir auch in den bewirtschafteten Wäldern, aber wir finden natürlich auch Seeadler dort. Wir haben Rotwild, wir haben Fischotter, es gibt interessante Vogelarten wie den Ziegenmelker, also ein nachtaktiver Vogel, der dort auch brütet. Also es ist schon unglaublich reichhaltig, auch diese Flächen mit eben besonders trockenen Gebieten, fast wüstenartig, aber dann auch die Moore. Also es ist wirklich ein Paradies der Natur.
Nun sprechen wir, das wird manche vielleicht gewundert haben, von Wildnis in Brandenburg. Was unterscheidet Wildnis da von Kulturlandschaften oder Naturschutzgebieten?
Ja, also von Kulturlandschaften gibt es natürlich einen fundamentalen Unterschied. Und zwar ist Wildnis eigentlich der Wille der Landschaft. Also es ist nicht der Mensch, der dort regelnd und ordnend eingreift, sondern es ist die natürliche Entwicklung der Natur. Etwas, was wir gerade in Mitteleuropa völlig verlernt haben, was wir auch gar nicht mehr im Blick haben, was wir uns kaum noch vorstellen können. Und das kann man tatsächlich dann in Brandenburg auf diesen Flächen erleben. Und für das geschulte Auge sind diese Flächen tatsächlich auch die Urwälder von morgen. Also, dass der Mensch nicht ordnend eingreift, und das bietet für uns auch so einen Raum, ja, natürlich der Referenzflächen, dass wir wissen, wie Natur dann zum Beispiel mit Windwürfen umgeht, mit Feuer umgeht, mit Käferkalamitäten umgeht. Aber es gibt uns auch so eine gewisse Demut, ja, zu sehen, okay, was macht denn die Natur, wenn wir nicht der große Regulator sind?
Herr Schenk, Sie kommen dafür aus Frankfurt angereist, nicht von der Oder, sondern vom Main. Da sind Sie Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft. Warum Brandenburg? Warum nicht Hessen?
Ja, Brandenburg hat ein außerordentliches Potenzial und das waren eben ganz besonders diese ehemaligen Truppenübungsplätze. Und wie gesagt, wir sind in einem sehr dicht besiedelten Land. Es gibt nicht so viele freie Flächen für die Natur. Und ausgerechnet Truppenübungsplätze, wo man es eigentlich gar nicht so erwartet hätte, weil das sind ja eigentlich geschundene Landschaften. Also dort wurde ja eigentlich das Schlimmste getan, was man Landschaften antun kann. Also es wurden Bomben abgeworfen, Panzer haben geübt, Schießbahnen gibt es. Aber das war ein relativ geringer Teil auf diesen Flächen und der Rest ist eben eigentlich unberührte Natur schon über sehr, sehr lange Zeiträume geblieben. Und was wir eben nicht haben auf diesen Flächen ist eine intensive Jagd. Wir haben keinen intensiven Pestizid- und Düngereinsatz. Also wir haben alles das, was wir in der Kulturlandschaft haben und was uns vor allem in der jüngsten Zeit einen unglaublichen Artenschwund auch in Deutschland beschert, will man ja vielleicht gar nicht sagen, verursacht. Das haben wir da alles nicht. Und deswegen sind diese Truppenübungsplätze eigentlich gute Startpositionen für eine Wildnisentwicklung in Deutschland.
Und da haben Sie sich vor 25 Jahren eben und im Folgenden tatsächlich durchgesetzt, etwa gegen Gewerbegebiete. War das schwer?
Ja, also auf jedem Quadratmeter in Deutschland gibt es massive Begehrlichkeiten und von daher ist es sehr schwierig und Wildnis braucht große Flächen. Also mit wenigen Quadratmetern können wir da nicht anfangen, sondern wir brauchen Tausende von Hektar. Und das ist natürlich sehr schwierig, ist auch heute noch schwierig. Und auch da gab es ganz viele Vorstellungen, was man da machen könnte, von Wildwest-Themenpark bis Turbinentestgelände, natürlich intensive Forst- und Landwirtschaft zum Teil vielleicht auch, Bejagung. Also es gab und gibt, muss man sagen, große Flächenkonkurrenz in Deutschland. Und da muss man jetzt auch ein bisschen relativieren, denn wir haben eigentlich den Plan in Deutschland 2% Wildnis Flächen zu schaffen. Und wenn ich sage wir, dann ist es tatsächlich wir alle, nämlich die Nation, weil das ist ein Regierungsauftrag auch. Also die Regierung hat sich das selber ins Stammbuch geschrieben. Hätte alle schon vor 5 Jahren erreicht werden sollen. Wir sind immer noch bei winzigen kleinen 0,6%. Also das ist ein ganz verschwindend kleiner Teil. Aber wir haben weiter noch Potenzial eben auf solchen Truppenübungsplätzen, auf ehemaligen Bergbaufolgelandschaften, in den Auengebieten. Also wir können schon noch einiges dazu packen für dieses wichtige Potenzial Wildnis.
Und zumindest Brandenburg geht da offenbar voran, unter anderem dank der Wildnisstiftung, der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die ihr 25. Jubiläum begeht im Wildnisgebiet Liebe Rose am Sonntag ab 13 Uhr eben mit dem bunten Programm Wunderwelt Wildnis. Das war der Naturschützer Christoph Schenk, der Vorsitzende des Stiftungsrates. Schönen Dank, Herr Schenk.
Dankeschön, Dankeschön.
10 Uhr und 11 Minuten. Damit zurück in den heißen Nahen Osten zum israelischen Großangriff. Die Armee hat den Iran attackiert, begründet das vor allem mit dem Atomprogramm des Landes. Angesichts der krisenreichen Gemengelage im Nahen Osten ist es wenig überraschend, dass die anderen Staaten der Region besorgt reagieren. Die Reaktionen fasst im Studio Kairo Sabina Mattei zusammen.
Saudi-Arabien und Oman gehörten zu den ersten Regierungen in der Region, die den israelischen Großangriff auf Irans Atomanlagen verurteilten. Jordanien teilte mit, es werde keine Verletzung seines Luftraums zulassen. Die Militärschläge kamen für Beobachter in der Region nicht unerwartet, nachdem Iran die Ausweitung seines Atomprogramms angekündigt hatte und US-Präsident Trump davon gesprochen hatte, der Nahe Osten könne jetzt gefährlich werden. Aber viele überraschte der Zeitpunkt, nur kurz bevor Amerikaner und Iraner am Sonntag wieder über ein Atomabkommen sprechen wollten. Trump hatte zuletzt behauptet, man sei einer Einigung sehr nahe. Israels Angriffe könnten die Gespräche gefährden. Und es herrscht große Besorgnis. Wie wird Irans Reaktion jetzt ausfallen? Gegen wen werden etwaige Militärschläge sich richten? Ausschließlich gegen Israel oder auch gegen US-Militärstützpunkte und Botschaften in der Region?
Aus der ägyptischen Hauptstadt Kairo Informationen von Sabina Mattei. Wir kommen zurück nach Europa, aber bleiben bei einem dramatischen Thema. Hass hat nicht das letzte Wort. Das war eine berührende Trauerfeier am Abend im Wiener Stephansdom für die 10 Todesopfer des Amoklaufs an einer Schule in Graz. Ein Gottesdienst für alle Religionen, der den Angehörigen Trost spenden sollte. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel über einen bewegenden Abschied.
Im Stephansdom in Wien. Sie sind alle gekommen. Österreichs Bundespräsident, der Bundeskanzler, die ganze Bundesregierung, die Landeshauptleute, die wichtigsten Köpfe der österreichischen Gesellschaft, um noch einmal zu trauern. Gemeinsam, öffentlich, um die Opfer des Amoklaufs von Graz. Aber es wird keine Reden geben, nicht von denen, die sonst immer reden. Diese Stunde im Stephansdom gehört den Opfern.
Für die Toten des Oberstufenrealgymnasiums in der Dreierschützengasse, für die Jugendlichen und die Lehrerin, die an diesem schrecklichen Dienstag nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen sind.
Für alle läutet die Pummerin, so heißt die große alte Glocke im Nordturm des Stephansdoms. Sie läutet nur zu ganz besonderen Anlässen, und das ist so einer. Eine Kerze brennt schon, etwas abseits, für den 21-jährigen Attentäter, der sich selbst erschoss. Die anderen 10 Kerzen werden jetzt erst angezündet. Die erste von einer Schülerin des Gymnasiums in Graz, die zweite vom Bundespräsidenten, die dritte vom Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Als alle 10 Flammen flackern, spricht der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner. Manchmal bricht auch ihm die Stimme.
Warum sind diese 10 Stühle leer? In nur wenigen Minuten brach für diese Menschen, man hört sagen, mehrheitlich muslimische Schülerinnen und Lehrpersonen, die ganze Welt brutal über sie zusammen. Warum musste dies geschehen?
Die Antwort, es gibt sie nicht. Nur den Versuch, Trost zu spenden, den Überlebenden. Dabei will diese Trauerfeier helfen. Ein Gottesdienst für alle Religionen, zu Gast im Stephansdom.
Wolfgang Fichtel über die Trauerfeier gestern Abend im Wiener Stephansdom.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Fußballsaison der Profis ist vorbei, da rücken andere in den Vordergrund. In der Kreisliga B Havelland rollt der Ball nämlich noch. Morgen sogar im Fernsehen. Der RBB überträgt die Partie zwischen dem SV Ruhlsdorf und United Telto FC. Fußballclubs aus dem ganzen Land konnten sich für die Übertragung bewerben. Unsere Wahl ist auch deshalb auf das Teltower Derby gefallen, weil beide Clubs coole Typen haben, meint Thomas Hollmann aus der Sportredaktion.
Tim Reuter ist der Torwart von United Telto FC und Tim Reuter hat in dieser Saison schon so manches Mal hinter sich gegriffen.
Ja, was soll ich sonst sagen? Ich meine, ich bin der Torwart mit den meisten Gegentoren.
Aber das belastet den Keeper nicht sonderlich, kann United Telto doch nicht mehr absteigen. Und angesichts der Fernsehpräsenz zeigen die Mitspieler ungewohntes Engagement.
Heute waren auch 19 Leute beim Training, ich glaube, sonst sind wir 7. Aber ich denke, einfach mal gucken, wir nehmen uns den Spaß mit und dann schauen wir, dass wir uns nicht abschießen lassen.
Und bei diesem Vorhaben könnten die Platzverhältnisse auf dem Friedrich-Friesen-Sportplatz helfen.
Ich habe gehört, dass der Gegner auch eigentlich eher eine Kunstrasenmannschaft ist und nur für dieses Spiel auf Rasen spielt. Deswegen vielleicht kämpfen wir beide mit stumpfen Waffen.
Das glauben die Ruhlsdorfer allerdings nicht, dass die auf dem gewachsenen Grün keinen Halt haben und deshalb am Teltower Tor vorbeischießen. Im Gegenteil, Paul rechnet fest mit einem Schützenfest und dass sein Bruder Ole mindestens einmal trifft.
9 Dinge hat er. Ich denke mal, das kann man dann auf eine zweistellige Zahl bringen. Ich denke, da dürfen alle mal ran. Vielleicht sogar unser Torwart. Mal gucken, vielleicht macht er auch sein erstes Saisontor.
Das klingt dann doch etwas übermütig, auch wenn der SV Ruhlsdorf seit 10 Spielen ungeschlagen ist. Eine gute Figur machen deshalb aber noch längst nicht alle, gibt Ole zu, dessen Torkonto zweistellig werden soll.
Ja, mit dem guten Aussehen, das ist ja in der Kreisliga mal so, mal so. Aber ich denke, wir werden zeigen, dass wir Fußball spielen können. Und wir werden probieren, uns nicht ablenken zu lassen von dem großen Publikum, von dem Fernsehen, das da ist. Und nach 90, 95 Minuten werden wir dann sehr glücklich sein und als Sieger vom Platz gehen.
Als Sieger vom Platz gehen will auch Ruhlsdorfs Urgestein Tim Mantai. Aber erst einmal will der 37-Jährige auf den Platz gehen. Denn das ist nicht sicher, dass Trainer Patrick Ahrens ihn aufstellt, auch wenn das Manteis letztes Spiel ist.
Wir können ja nur noch Trainingsleistung aufstellen, letzten Tage. Und Wochen war ein bisschen hinten dran, immer zu spät gekommen, Flanken waren auch nicht so gut, ja, öfter mal wie Wiechen gehabt. Aber müssen wir halt gucken, ne? Also müssen wir uns nochmal intern beraten, ob wir ihm da die 90 Minuten geben oder ob wir dann wirklich sagen, reicht dann wirklich nur für die letzten 3 Minuten zur Einwechslung.
Vermutlich wird es also auf einen Kurzeinsatz für Linksverteidiger Tim Mantai hinauslaufen, der am Samstag seine Kreisliga-Karriere beendet. Hoffentlich unfallfrei.
Vielleicht nicht stolpern, wäre schon gut. Und ich möchte natürlich nochmal ein Tor schießen. Das wäre der Traum.
Und auf jeden Fall morgen schon mal duschen vor dem Spiel, denn das Fernsehen kommt. Der RBB überträgt ab 14 Uhr live aus der Kreisliga SV Ruhlsdorf gegen United Telto FC. Und auf rbb24.de wird das Ganze auch gestreamt.
Werbung.
Na, was schaust du deppert? Ich schau gerade, was ich am Wochenende so machen kann. Hätte richtig Bock auf Foto und Video.
Schauen? Kannst bei der Schau.
Fotomaya!
Die Schau. Unsere große Berliner Fotomesse diesen Freitag und Samstag. Alle Hersteller vor Ort. Nikon, Canon, Sony und viele mehr.
Schaut's vorbei. Der Philipp ist da, ich bin da, der Rest vom Team ist da.
Fotowalks, Workshops, Vorträge, gratis Check-and-Clean und mega Messeangebote.
Und der Chef, der ist auch da. Schauen wir mal.
Die Schau. Bei Fotomaya und im Letteverein am Viktoria-Luise-Platz.
Fotomaya!
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jetzt mit Michael Mellinger.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg an der Havel und Wollin ist nach einem Unfall noch die rechte Spur gesperrt. Nach einer Sperrung gibt es Stau mit plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vorm Dreieck Funkturm. Stadteinwärts auf der A115 vorm Kreuz Zehlendorf. In Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße bis zur Wichertstraße und in Biesdorf auf dem Blumenberg Bergerdamm in Richtung Köpenicker Straße. Eine neue Baustelle gibt es auf der Ollenhauer Straße in Reinickendorf. Bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau, gleich nach der Humboldtstraße, nur noch eine Spur frei. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis morgen Mittag in Richtung Britz gesperrt. Und hier schon mal eine wichtige Meldung fürs Wochenende. Von heute Nacht 21 Uhr bis Montag früh sind die A100 und die A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße voll gesperrt.
20 Minuten nach 10.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Das war ein Flammenwerfer am Pulverfass. Der israelische Angriff kann weitreichende Folgen haben. Ziel waren führende Köpfe des iranischen Militärs und der Nuklearwissenschaft. Den Bau einer iranischen Atombombe zu verhindern, nennt Mr. Präsident Netanyahu als einen Grund für den Angriff. Die Nachrichten Michael Mellinger.
Nach dem nächtlichen Angriff Israels auf den Iran hat Bundeskanzler Merz alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung aufgerufen. Wörtlich erklärte Merz, wir rufen beide Seiten auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die gesamte Region destabilisieren können. Der Iran hat den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, eine Dringlichkeitssitzung einzuberufen. Israel hatte in der Nacht vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen im Iran angegriffen. Auch sollen der Chef der Islamischen Revolutionsgarden und der Armeechef getötet worden sein. Als Reaktion darauf hatte Iran mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel geschickt. Etliche von ihnen soll die israelische Armee bereits im Anflug zerstört haben. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsdienst mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B1, B5 Küstrin-Kiez in Berlin. Zwischen der Ortsumgehung Müncheberg und Müncheberg West sind Personen auf der Fahrbahn. Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und mehr investieren können. So will die schwarz-rote Koalition die Wirtschaft ankurbeln. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagte im RBB 24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht eins zu eins kompensieren können. Wenn die Wirtschaft wachse, wie zurzeit prognostiziert, würden am Schluss aber alle profitieren, auch die Länder. Beim Absturz einer Air India-Maschine in Ahmedabad sind nach jüngsten Behördenangaben auch mindestens 19 Menschen am Boden getötet worden. Es soll sich um Studentinnen und Studenten der medizinischen Hochschule handeln, auf die das Flugzeug stürzte. Außerdem gibt es etwa 50 Verletzte. An Bord starben laut Air India 241 Menschen. Ein britischer Staatsbürger überlebte. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
An der Unfallstelle wurde am Morgen die Suche fortgesetzt nach weiteren Opfern der gestrigen Flugzeugkatastrophe. Inzwischen sei auch eine der beiden Blackboxes gefunden worden, meldet eine indische Zeitung. Eines der Geräte, die für die Aufklärung der Unfallursache unerlässlich sind. Am Ort der Katastrophe sind seit gestern schon Experten der indischen Flugunfallbehörde im Einsatz. Heute werden Teams aus Großbritannien und den USA erwartet, auch vom Hersteller des Flugzeugs Boeing.
Der Verteidigungsexperte der Linken Toden kritisiert den Veteranentag, der am Sonntag erstmals begangen wird. Im RBB 24 Inforadio sagte Toden, wichtig sei vor allem den Soldatinnen und Soldaten zu helfen, die mit körperlichen oder seelischen Verletzungen aus Einsätzen zurückkommen. Der werde viel zu wenig getan. Deshalb sei es verlogen, stattdessen einen Veteranentag auszurufen, so Toden. Auch der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die im Dienst verletzt wurden oder krank geworden sind. Der Generalsekretär des Verbandes Eggert begrüßte aber zugleich den Veteranentag. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für die mehr als 10 Millionen Veteranen, sagte Eggert im RBB 24 Inforadio. Die Zahnärzte in Brandenburg haben immer mehr Probleme, weil Patienten nicht zu Terminen kommen und auch nicht absagen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg. Der Vorstandsvorsitzende der Vereinigung Steglich sagte RBB 24 Inforadio, jede nicht abgesagte Behandlung belaste das Gesundheitssystem und die Praxen.
Mehr als die Hälfte dieser Praxen sieht das Thema sehr negativ und auch für die Praxis schon mit Schwierigkeiten verbunden. Denn wenn ein Patient nicht erscheint, kann der Doktor sich in der Regel nicht mit irgendwas anderem beschäftigen. 10% der Arbeitszeit geht durch derartige Terminversäumnisse verloren. Da reden wir dann schon über eine ganze Menge.
Der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg, Eberhard Steglich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 14 und in Wannsee 18 Grad, in Buko 13 und in Treuenbrietzen 18 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Nie wieder Krieg. Würde auch bedeuten, nie wieder Kriegsveteranen. Noch gibt es sie aber. Bundeswehrsoldaten, die im Auslandseinsatz waren. Um ihnen öffentlich Respekt zu zollen und sie zu würdigen, hat der Bundestag im letzten Jahr einen Veteranentag festgelegt. Den 15. Juni, also übermorgen. Schon im ersten Jahr fällt das also in eine Zeit, in der massiv über Kriegstüchtigkeit und schwindelerregende Rüstungsausgaben gesprochen wird. Aspekte, die Partei Die Linke energisch ablehnt. Ihr Bundestagsabgeordneter Ulrich Toden ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Ihn habe ich gefragt, ob er auch den Veteranentag ablehnt.
Wir haben, wie Sie auch wissen, vor einem Jahr, als die Beschlusslage im Bundestag herbeigeführt wurde, den auch abgelehnt. Unsere grundsätzliche Kritik ist, dass wir es etwas zynisch finden, dass ausgerechnet die Politikerinnen und Politiker, die Soldaten dann in die Einsätze schicken, in denen sie dann ja auch einsatzversehrt manchmal zurückkommen, immerhin rund ein Viertel der Menschen, die wir in die Einsätze schicken, dass diese Politikerinnen und Politiker jetzt nun diesen Gedenktag dort ausrufen. Aus unserer Sicht wäre es viel zielführender, wenn man also den Veteraninnen und Veteranen etwas Gutes tun will, sich um die Menschen zu kümmern, die wirklich einsatzversehrt zurückkehren. Und das ist eben in vielen Fällen nicht der Fall. Wir haben es also mit posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen Einsatzversehrungen, also auch Verletzungen im körperlichen Sinne zu tun. Und da gibt sich für die Betroffenen oft das Problem, dass sie jahrelang kämpfen müssen, um eine Anerkennung zu bekommen, die entsprechenden Ausgleichsleistungen und eine Wiedereingliederung in den Dienst zu bekommen. Vor dem Hintergrund habe ich den Eindruck, dass dieser Veteranentag eine Mogelpackung ist und es eigentlich letztlich ein Werbetag für die Bundeswehr ist. Den haben wir aber schon. Es gibt seit 2014 einen Tag der Bundeswehr, der auch dann überall mit entsprechenden Besichtigungsmöglichkeiten von Kasernen und so weiter durchgeführt wird.
Ja, aber bleiben wir bei den Veteraninnen und Veteranen. Das sind ja nun auch Menschen, die etwas geleistet haben, die sich für uns in den Dreck geworfen haben, sagen wir mal, und ihr Leben riskiert haben. Gebührt denen nicht auch doch Anerkennung, auch durch so einen Tag, auch ein Danke?
Naja, die Frage ist, die haben sich für uns in den Dreck werfen müssen, weil sie in den Dreck geschickt worden sind. Also die Frage, die sich an so einem Veteranentag dann auch stellt, ist, warum haben wir überhaupt diese Menschen, die einsatzversehrt zurückkommen? Das hat etwas damit zu tun, wie wir die Bundeswehr insgesamt begreifen. Und die hat sich ja in den letzten Jahren zu einer Interventionsarmee entwickelt. Das war ja politisch so gewollt. Das haben wir ja in der Politik selber in der Hand, ob wir Leute beispielsweise nach Afghanistan oder Mali, wirklich krachend gescheiterte Auslandseinsätze, wir die da hinschicken.
Herr Thun, das klingt für mich so, als könnten Sie nicht unterscheiden zwischen der Politik, die Sie kritisieren, also die Auslandseinsätze und die Aufrüstung auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite, die da betroffen waren.
Nein, das unterscheiden wir schon. Also wir setzen uns natürlich für die Belange der Soldatinnen und Soldaten ein. Das machen wir aber nicht mit einem solchen Tag. Damit ist denen ja auch nicht geholfen. Es geht um eine medizinische Versorgung, es geht um eine Anerkennung der Verletzungen und es geht natürlich dann auch um Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Dienst. An den Stellen, da können Sie auch Soldatenverbände mal fragen, gibt es sehr, sehr viel zu tun. Und ich finde es halt schlichtweg verlogen, dass man da, wo den Leuten wirklich geholfen werden könnte, nichts tut und stattdessen eine Werbeveranstaltung macht. Ich habe nur den Eindruck, dass der Tag im Prinzip dazu dient, das Militärische und den militärischen Dienst stärker in der Bevölkerung zu verankern.
Aus all diesen Gründen werden die Linken unter anderem am Sonntag demonstrieren gegen den Veteranentag. Wir feiern eure Kriege nicht, ist das Motto. Jetzt ist gerade in dieser Nacht ein neuer Krieg eröffnet worden von Israel, eine neue Front zumindest, der Angriff auf den Iran und somit auf das iranische Atomprogramm. Wie ist Ihre Reaktion darauf?
Dieser Atomschrein mit dem Iran ist ja tatsächlich nichts Neues. Was wir natürlich jetzt sehen, ist eine neue Eskalationsstufe, die gezündet worden ist. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Israel natürlich auch im Libanon bzw. in Gaza militärisch präsent ist. Was wir noch nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt, ist natürlich, welche Reaktion der Iran jetzt dann an den Tag legen wird.
Also der wird sicherlich reagieren, aber dass die Atomaufrüstung des Iran zu bremsen, kann ja nicht falsch sein.
Also einen nuklear bewaffneten Iran möchte kein Mensch haben. Also ich auch nicht. Die Frage ist, ob man das halt militärisch machen muss. Ich glaube, da hätte es auch diplomatische Möglichkeiten gegeben. Allerdings habe ich auch den Eindruck, dass zumindest unter der aktuellen Regierung Israel jetzt wenig an Deeskalation und diplomatischen Aktionen interessiert ist, was ich natürlich zutiefst bedauere.
Krieg im Nahen Osten, Krieg in der Ukraine, Krieg im Sudan müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Wir sind in einem Zeitalter der Kriege.
Naja, Kriege sind ja keine Naturkatastrophe. Die brechen ja nicht einfach über einen herein, sondern das ist ja eine Frage, wie man damit politisch umgeht. Also ein Krieg hat immer eine Vorgeschichte. Also jeder Konflikt, jeder Krieg, da kann man natürlich Weichen stellen und man sagt, wir kommen zu einer friedlichen Lösung, wir kommen zu einer Deeskalation. Oder ob wir sagen, naja, wir zeigen Stärke, wir rasseln mit dem Säbel, dann macht eine Gegenseite das auch. Und Konflikte schaukeln sich hoch. Und ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren sehr stark einfach auf Machtdemonstration, also jetzt alle Länder auf Machtdemonstration, auf Aufrüstung gesetzt haben. Und wenn ich den Diskurs hier bei uns im Land verfolge, dann wird uns ja immer gesagt, wir brauchen unbedingt diese Aufrüstung. Es gibt keine anderen Möglichkeiten, beispielsweise auch um den Ukraine-Krieg zu beenden etc.
Aber auch um uns zu verteidigen, vor allem in diesem Zeitalter der Kriege, wenn es das denn ist.
Gegen Verteidigung an sich hat ja kein Mensch was. Die Frage ist immer, wie viel braucht man zur Verteidigung? Also wir hatten ja vorhin von den Veteraninnen und Veteranen gesprochen. Die haben wir ja nicht zur Verteidigung nach Afghanistan geschickt. Auch wenn das ein damaliger Verteidigungsminister anders formuliert hat.
Eben, da war die Verteidigung am Hindukusch, heute haben wir die Verteidigung im Donbass.
Naja, aber mit der Begründung, wenn Sie sagen, wir verteidigen jetzt, wir verstehen deutsche Landesverteidigung als, wir können Soldaten überall auf der Welt einsetzen, dann ist es natürlich schwierig, dann noch zu sagen, was überhaupt Landesverteidigung ist, weil damit können Sie jeden Konflikt überall immer legitimieren als, wir verteidigen uns da ja nur selbst. Das ist natürlich dann, irgendwann führt sich das ad absurdum. Also auf den Fidschi-Inseln, da haben wir jetzt keinen Konflikt, da würde jetzt nicht die deutsche Freiheit verteidigt werden.
Aber an der Oder.
Die Frage ist ja, zumindest der Verteidigungsminister geht ja stark davon aus, dass je mehr wir uns bewaffnen, umso friedlicher die Welt wird. Also dieser Logik folge ich nicht. Ich erinnere mal daran, dass man seinerzeit hier den Ost-West-Konflikt deutlich entschärft hat mit der OSZE, mit den KSE-Verträgen, die ja dann zu einer Abrüstung vertrauensbildender Maßnahmen geführt haben, was uns davor bewahrt hat am Ende, in einen dritten Weltkrieg dazu kommen. Und diese Logik, also auch so eine Friedenspolitik etwa eines Willy Brandt, Entspannungspolitik, das hat ja wunderbar funktioniert. Das ist aber etwas, was heute bei vielen in der Politik tatsächlich nicht mehr präsent ist. Und so etwas würde ich mir zurückwünschen.
Der Bundestagsabgeordnete Ulrich Toden im RBB 24 Inforadio. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss für seine Partei, für die Linke. Die israelischen Angriffe auf den Iran dominieren weiter die Meldungen. Da rückt die andere militärische Offensive Israels etwas nach hinten. Aber nach wie vor laufen Angriffe auf den Gazastreifen. Die humanitäre Lage ist seit Monaten katastrophal. Deshalb war die Situation gestern Thema in der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Ein Antrag bekam eine überwältigende Mehrheit, berichtet Martin Ganselmeier aus New York.
Spanien hatte die Resolution eingebracht. Sie fordert einen sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza. Außerdem die Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Terrorgruppe Hamas. Und sie verurteilt aufs Schärfste das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung. Eine ähnliche Resolution war in der vergangenen Woche im Sicherheitsrat am Veto der USA gescheitert. Die Abstimmung in der UN-Vollversammlung ist zwar völkerrechtlich nicht bindend, aber dennoch ein wichtiges Stimmungsbarometer der Weltöffentlichkeit. Und das fiel deutlich aus. 149 Mitgliedstaaten stimmten für die Resolution, 19 enthielten sich, nur 12 Staaten lehnten die Resolution ab. darunter die USA, Israel, Argentinien und als einziges europäisches Land Ungarn. Auch Deutschland stimmte für die Resolution. Der stellvertretende UN-Botschafter Thomas Zahneisen betonte, Israel habe jedes Recht, sich gegen die Angriffe der Terrorgruppe Hamas zu verteidigen. Und mit der Hamas gäbe es keine Zukunft für Gaza. Dennoch könne die Terrorgruppe nicht allein militärisch besiegt werden. Nötig sei ein Zukunftsplan für Gaza.
Über die Debatte in der UN-Vollversammlung informierte Martin Ganselmeier.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die deutsche Autoindustrie ist auf Talfahrt ohne Bremse, hat man den Eindruck. Als einstige Vorzeigebranche hat sie die Talsohle zumindest noch lange nicht erreicht. So warnt der Unternehmenskreditversicherer Atradius, beobachtet bereits wachsende Kreditausfälle bei Unternehmen, berichtet Wirtschaftsreporter Johannes Frevel.
Ob Mercedes, Porsche, Volkswagen, Ford oder auch zahlreiche Zulieferer wie etwa Continental oder Bosch, die Autoindustrie steckt in einer tiefen Krise. Etwa 20.000 Stellen sind seit dem Vorjahr bereits weggefallen, viele weitere sind gefährdet oder stehen bereits auf der Streichliste. Mit radikalen Sparmaßnahmen versucht die Branche gegenzusteuern. Zu hohe Kapazitäten, zu geringe Nachfrage. Deutschlands einstige Vorzeigebranche befinde sich mit Stellenabbau und Werksschließungen wohl noch länger auf Talfahrt, erwartet Jens Stobbe. Er ist Risikomanager beim Unternehmenskreditversicherer Atradius.
Wir sehen hier wirklich ein strukturelles Problem. Wir sehen im Moment in Deutschland eine erhebliche Überkapazität in der Produktion. Ford geht ja auch gerade durch die Presse, dass die Werke hier in Deutschland nur eine Auslastung von unter 10% haben. Dadurch schwindet natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hersteller.
Atradius versichert etwa Lieferantenkredite. Ein Hersteller liefert an ein anderes Unternehmen, das zahlt aber nicht. Ein wachsendes Problem, bei dem der Kreditversicherer einspringen muss.
Wir sehen natürlich schon eine steigende Schadenssituation hier. Also wir kommen natürlich aus einer Phase, wo wir sehr geringe Insolvenzquoten hatten. Insofern kommen wir aus einer sehr, sehr komfortablen Situation. Aber wir sehen in der Tat deutlich steigende, erstens eine deutlich steigende Schadenssituation und wir sehen auch einen deutlichen Anstieg von Nichtzahlungsmeldungen. Und insofern erwarten wir schon auch in den kommenden Monaten eine deutlich zunehmende Schadenssituation für unser Unternehmen.
Der Ausblick für die Autoindustrie ist von Risiken geprägt. Im vorigen Jahr sank die Produktion um 5,7%. In diesem Jahr wird ein weiteres Minus von 5%, im nächsten Jahr von 2,6% erwartet. Eine Talfahrt ohne zunächst absehbares Ende. Die Kombination aus Transformation zur Elektromobilität, US-Zöllen sinkender Nachfrage aus China und zugleich von dort wachsendem Wettbewerb habe es so noch nicht gegeben, resümiert Atradius Risikomanager Jens Stobbe.
Die chinesischen Hersteller lernen sehr schnell. Es kommen jetzt neue Modelle auf den Markt, die auch durchaus preislich attraktiv sind. Die intensivieren ihre Bemühungen. Natürlich werden die auch im europäischen Markt eine immer größere Rolle spielen.
Als Verlierer gelten neben Deutschland osteuropäische Länder, aus denen deutsche Hersteller einen Teil ihrer Zulieferungen beziehen. Etwa in Ungarn hängen rund 20% der Wirtschaftsleistung an nun sinkenden Aufträgen der deutschen Autoindustrie.
Die deutsche Autoindustrie aus der Perspektive eines Unternehmenskreditversicherers, das schilderte Wirtschaftsreporter Johannes Frevel.
Werbung. Bei anderen bekommen Sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen Sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte, 100%ig. Küchen aktuell, 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Das Sommerwetter in Berlin und Brandenburg heute bis zu 26 Grad mit blauem Himmel und Sonne satt. Ebenso morgen am Samstag, dann wird es sogar noch ein bisschen wärmer, nämlich 30 Grad. Am Sonntag dann erst noch schwül heiß und trocken, aber es kommen im Laufe des Tages dichte Wolken und kräftige Gewitter auf uns zu.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg an der Havel und Wollin ist nach einem Unfall noch die rechte Spur gesperrt. Nach einer Sperrung gibt es Stau mit plus 10 Minuten. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle mit ebenfalls plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vorm Dreieck Funkturm. Statt einwärts auf der A115 vorm Kreuz Zehlendorf, in Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße bis zur Wichertstraße und in Biesdorf auf dem Blumenberger Damm in Richtung Köpenicker Straße. Wilhelmstadt-Heerstraße in Höhe Alt-Pichelsdorf kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis morgen Mittag in Richtung Britz gesperrt. Und hier schon mal eine wichtige Meldung fürs Wochenende. Von heute 21 Uhr bis Montag früh 6 Uhr sind die A100 und die A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße voll gesperrt.
20 Minuten vor 11.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, schönen guten Tag. Die rechte israelische Regierung hat mit dem Angriff auf den Iran eine neue Kriegsfront eröffnet. Einen sehr erfolgreichen Eröffnungsangriff nannte das Ministerpräsident Netanyahu. International mahnen Politiker Zurückhaltung an. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Nach dem nächtlichen Angriff Israels auf den Iran wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in der Region. Der britische Premier Starmer rief alle Seiten zur Deeskalation auf. Der chinesische Außenminister erklärte, die plötzliche Eskalation diene keiner Partei. Israel hatte in der Nacht vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen im Iran angegriffen. Auch sollen der Chef der Islamischen Revolutionsgarden und der Armeechef getötet worden sein. Als Reaktion darauf hat der Iran mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel geschickt. Die meisten von ihnen soll die israelische Armee inzwischen abgeschossen haben. Bundeskanzler Merz hat am Morgen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu telefoniert und sich über die Situation im Nahen Osten informiert. Gabor Hallas aus unserem Hauptstadtstudio.
Friedrich Merz erklärte danach, die Bundesregierung rufe beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die gesamte Region destabilisieren könnten. Deutschland stimme sich eng mit Frankreich, Großbritannien und den USA ab. Merz teilte mit, dass am Morgen das Sicherheitskabinett beraten habe. Dazu gehören neben dem Kanzler, der Vizekanzler und auch Innen-, Außen- und Verteidigungsminister. Der Kanzler sagte, die Bundesregierung sei in Sorge über das weit vorangeschrittene iranische Atomwaffenprogramm. Das verstoße gegen den Atomwaffensperrvertrag und sei eine ernsthafte Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel. Merz sagte auch, Deutschland habe Vorkehrungen getroffen, um Bundesbürger in Israel und im Iran zu schützen, aber auch jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland.
Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und mehr investieren können. So will die schwarz-rote Koalition die Wirtschaft ankurbeln. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagte im RBB 24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht 1:1 kompensieren können. Wenn die Wirtschaft wachse, wie zurzeit prognostiziert, würden am Schluss aber alle profitieren, auch die Länder. Der Bundesrat befasst sich heute auch mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung. Ab dem kommenden Schuljahr haben sie einen Rechtsanspruch auf mindestens 8 Stunden Betreuung, auch in den Ferien. Bisher dürfen entsprechende Angebote allerdings nur Kitas, Horte und Schulen machen. Die dürften damit aber absehbar überfordert sein. Um den Anspruch dennoch umzusetzen, sollen nach einem Vorschlag aus Niedersachsen auch andere Träger die Betreuung anbieten können. Dazu zählen Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Beschließt die Länderkammer den Entwurf, muss noch der Bundestag zustimmen. Der Bund deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, wenn sie im Einsatz verwundet wurden oder krank geworden sind. Generalsekretär Eckert sagte im RBB 24 Inforadio, man sei noch nicht da, wo man sein sollte. Tobias Mück, RBB 24.
Eckert findet es gut, dass am Sonntag erstmals in Deutschland ein Veteranentag begangen wird. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für mehr als 10 Millionen Menschen, die in der Bundeswehr seit deren Gründung gedient haben. Egger zufolge macht vielen Veteranen vor allem die mangelnde Sichtbarkeit zu schaffen. Sie seien Teil der Gesellschaft, diese würdige ihre Leistungen aber zu wenig. Kritik am Veteranentag kommt von der Linken. Verteidigungsexperte Toden sagt im RBB 24 Inforadio, es sei verlogen, einen Veteranentag auszurufen. Wichtig sei vor allem, den Soldatinnen und Soldaten zu helfen, die mit körperlichen oder seelischen Verletzungen aus Einsätzen zurückkommen. Da werde viel zu wenig getan.
Rund 1.100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Danach handelt es sich um Ferienwohnungen, die schon vor dem Zweckentfremdungsverbot betrieben wurden. 300 dieser Objekte seien schon wieder in Wohnungen umgewandelt worden. Die meisten davon befinden sich in Mitte und in Tempelhof-Schöneberg. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 17 und in Wannsee 19 Grad, in Buckow 13 und in Treuenbrietzen, 18 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag. Ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Dokumentale heißt jetzt tatsächlich Doxumentale, aber das ändert nichts daran, dass es eines der interessantesten der um die 50 Medienfestivals auf dem Berliner Festivalkalender ist. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Der weltweite Kunstgigant Documenta hatte also ein Problem damit, dass es ein kleines Berliner Festival für nicht-fiktionales Erzählen gibt, das Dokumentale heißt. Zwar haben sich die Kassler damit ziemlich lächerlich gemacht, aber trotzdem musste zum Start der zweiten Dokumentale-Ausgabe hier in Berlin das Festival in Doxumentale umgetauft werden. Am Programm ändert sich nichts mit oder ohne X. Mehr dazu am Ende von Abgedreht. Außerdem im Gespräch heute das Regieduo Ole Elfenkemper und Katrin Sebert über ihren Dokumentarfilm An Hour from the Middle of Nowhere, der auch zu den Kino-Neustarts der Woche gehört. Und mit denen geht es jetzt los im Überblick. Es ist schon lange nicht mehr nur ein Trend, sondern fast schon ein Muss oder je nachdem, wie man es sieht, eine Masche. Was mal als Trickfilm erfolgreich war, wird irgendwann ganz einfach noch einmal als Realfilm neu gedreht. Nach Schneewittchen und Lilo und Stitch allein in diesem Jahr gibt es nun auch noch ein Remake von Drachenzähmen leicht gemacht, der vor etwas über 20 Jahren zum Überraschungserfolg wurde. Die Story ist dementsprechend bekannt. Auf der von Drachen heimgesuchten Wikingerinsel Berg wird der schmächtige Sohn des Dorfoberhaupts zum Helden und Drachenzähmer.
Was willst du jetzt machen?
Wahrscheinlich irgendwas Dummes.
Das wäre ja nichts Neues.
Dann irgendwas Verrücktes. Es liegt an uns.
Uns?
Bleib bei mir. Okay, mein Freund, bist du bereit?
An der Geschichte selbst gibt es natürlich nichts auszusetzen. Die ist genauso gut, abenteuerlich, witzig und spannend wie das Original. Was aber nicht so gut funktioniert, sind die echten Schauspielerinnen und Schauspieler in der natürlich auch am Computer entstandenen Bergumgebung und vor allem bei der viel zu schnellen und hölzern wirkenden Umherfliegerei auf Drachenrücken. Trotzdem macht Drachenzähmen leicht gemacht immer noch Spaß, aber einen Mehrwert im Vergleich zum Original, den gibt es nicht. Mit dem Dokumentarfilm An Hour from the Middle of Nowhere von Ole Elfenkemper und Katrin Sebert begibt man sich in die Wälder des US-Bundesstaates Georgia, wo nahe der Kleinstadt Lumpkin das zweitgrößte Abschiebegefängnis der USA liegt. Wer hier gelandet ist, hat kaum eine Chance mehr, legal amerikanischen Boden zu betreten. Der Film ist vor allem auch ein Porträt des Anwalts Marty Rosenbluth, der zu den wenigen gehört, die sich dort für die Rechte der Inhaftierten auf der Abschiebebank einsetzen. Wie aussichtslos seine Arbeit zu sein scheint und wie wichtig sie genau deswegen ist, das macht der einfühlsame, leise Dokumentarfilm eindrucksvoll spürbar. An Hour from the Middle of Nowhere. Schmetterlingseffekt einer internationalen Sicherheitskonferenz, die vor 50 Jahren dann eben doch die Welt veränderte. Darum geht es dem finnischen Dokumentarfilmer Arthur Frank in seinem Film Der Helsinki-Effekt. Er hat sich auf Spurensuche im Archivmaterial der KSZE-Konferenz begeben und ergründet dabei mit feinem Witz und in der deutschen Fassung mit der Stimme von Bjarne Mädel, welche diplomatische Schwerstarbeit dieses groß angelegte Zusammentreffen der Nationen war und was man daraus gelernt haben könnte.
Vielleicht, dass ich Diplomatie, Dialog und Verhandlungen so unvollkommen, extrem langwierig oder frustrierend sie auch immer sein mögen, eigentlich ganz schön finde.
Nicht nur die Konferenz selbst wird so zu einem lebendigen und hoffnungsvollen Stück Geschichte und sorgt für nostalgische Diplomatie-Sehnsuchtsgefühle. Lebendig werden auch per KI-Stimme einige der großen politischen Akteure dieser Zeit in vertonten Mitschriften und Geheimdokumenten von damals. Eine amüsante Geschichtsstunde und Ode an die Diplomatie. Der Helsinki-Effekt. Das waren die Kinoneustarts der Woche im Überblick. In An Hour from the Middle of Nowhere zeigt das junge Regieduo Katrin Sewart und Ole Elfenkemper den Bürgerrechtsaktivisten und Anwalt Marty Rosenbluth bei seiner Arbeit. Ausgangspunkt für diesen Film war ein Artikel über eines der größten Abschiebegefängnisse der USA nahe eines entlegenen Orts in Georgia.
Die Chance, wenn du dann da eingeknastet bist in diesem Detention Center, dann sind die Chancen natürlich für Freilassung sehr, sehr gering.
Genau. Und da war so ein Bild drin in diesem Artikel von Lumpkin, von diesem Ort. Und das sah so verlassen aus und irgendwie so kurios. Und da sind wir irgendwie hängen geblieben. Haben ein bisschen nochmal recherchiert im Internet und haben Marty tatsächlich auf Facebook gefunden.
Marty Rosenbluth war lange selbst Dokumentarfilmemacher, bevor er sich irgendwann sagte, ich will keine Filme mehr machen über Menschen, die etwas Gutes tun. Ich will selbst etwas tun. Also fing er mit fast 50 Jahren an, Jura zu studieren, wurde Anwalt und setzt sich seit einigen Jahren nun schon vor allem für die Rechte der Menschen ein, die in Lumpkin festgehalten werden. Begonnen hat das Regieduo, das auch privat ein Paar ist, die Arbeit am Film sogar noch vor Corona und unter Trump. Für das, was sie erzählen und für den Alltag von Marty Rosenbluth macht es aber kaum einen Unterschied, dass Trump nun wieder an der Macht ist.
Also wir glauben prinzipiell, dass wenn wir jetzt nochmal einen Film über Marty machen würden, seine Arbeit hat sich jetzt nicht so sehr verändert. Was unter Trump jetzt natürlich noch ein größeres Problem ist, dass er jetzt natürlich die Leute angreift oder versucht abzuschieben, die eigentlich mal legal ins Land gekommen sind, ne? Die unter der beiden Regierung dann bestimmten Schutz bekommen haben.
Ist es eine traurige Wahrheit auch, dass sich nicht so viel verändert? Und das ist Martys Credo auch immer, was er immer wieder sagt. Leute, es ändert sich nichts, egal wer da oben sitzt, egal wer an der Macht ist. Meine Arbeit sieht immer gleich aus.
Katrin Sewart und Ole Elfenkemper, ihr Film An Hour from the Middle of Nowhere, jetzt im Kino. Kino und noch viel, viel mehr gibt es seit Mitte der Woche mit der zweiten Dokumentale, die jetzt Doxumentale heißen soll, weil die Documenta in Kassel nichts Besseres zu tun hatte, als sich um so einen Quatsch zu kümmern. Am Festival selbst von Anna Ramsko-Glawitt und Vivian Schröder und dieser herrlichen Programm-Wundertüte des nicht-fiktionalen Erzählens ändert das aber zum Glück nichts.
Something is there.
Let it come to you.
Kino nicht nur im Kino, sondern auch im Zeiss Planetarium, im Kater Blau oder der Skatehalle, Virtual Reality, Lesungen, Konzerte, Partys, Podcasts und sogar Aikido Sessions in den Atelier Gardens, dem Festivalzentrum am südlichen Rand des Tempelhofer Feldes, nur eine von 18 Festival-Locations. Fast immer, so Anna Ramsko-Glawitt, geht es auf der Dokumentale um ein Spiel mit den unterschiedlichsten und manchmal auch ungewohnten dokumentarischen Erzählformen. Für jeden ist etwas dabei und wer für das eine kommt, der bleibt dann im besten Fall für das andere, so Vivian Schröder.
So versuchen wir, die Welt größer aufzumachen, die Leute neugierig zu machen und einzuladen, herzukommen und zu entdecken.
Wie und wo etwas erzählt wird, ist auf der Dokumentale fast so spannend wie das, was erzählt wird.
Just know that we will stand behind you.
And then the magic happens. Wer allerdings einen thematischen roten Faden sucht, Der wird enttäuscht. Die Vielfalt selbst ist hier das Programm. Fotoausstellungen, Podcasts live vor Publikum, ein ausgewähltes Kinderprogramm sowie verschiedene Workshops. Und dazu Dokumentarfilme, deren Themen von syrischen Fluchtgeschichten über das Porträt eines queeren Rabbis bis zu Schallplattensammlern im früheren Jugoslawien oder der ersten US-Amerikanerin im All reichen. Die Dokumentale ist schon im zweiten Jahr nun die erste Adresse für alles, was nicht fiktionales Erzählen angeht. Und dazu gibt es Genuss und Begegnungen.
Ich freue mich auf eine Lesung auf der Dachterrasse in den Ateliergans mit Blick übers Tempelhofer Feld und einem Glas Weißwein in der Hand.
Auf die ganzen Menschen, auch neue Menschen, die ich kennenlernen werde, da freue ich mich sehr drauf.
Die zweite Dokumentale jetzt also mit ausgeixtem K als Doxumentale bis zum 22. Juni noch. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
So viel vom Film, weiter geht es mit Kunst.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Über 100 Werke aus 52 internationalen Sammlungen hat sich das Museum Barberini in Potsdam für eine Ausstellung geliehen. Und nicht Werke von irgendwem, sondern von einem der Pioniere des Impressionismus, Camille Pissarro. Morgen eröffnet die neue Schau zum Franzosen, der ein bewegtes Leben hatte, was sich in der Ausstellung spiegelt, so Kulturreporter Sebastian Meerheim.
Dieses bewegte Leben begann in einer dänischen Kolonie auf einer Antilleninsel. Mit französisch-portugiesischen Wurzeln wuchs er mitten im 19. Jahrhundert multikulturell auf. Und das zeigt sich auch in seinen frühen Gemälden mit Palm und Inselstrand. Museumsdirektorin Ortrud Westheider erklärt.
Der erste Raum zeigt ihn eben auf San Tomas und in Venezuela, wo er auch an der Seite eines dänischen Malers angefangen hat, unter freiem Himmel zu malen. Also ganz anders als alle anderen französischen Impressionisten kommt er von außen mit einem offenen Blick. Das ist ja auch der Titel unserer Ausstellung. Er war Weltbürger.
Und er war auch ein Anarchist. Das allerdings nicht als radikaler Bombenwerfer, sondern im Geiste. Die kapitalistische Geldscheffelei war nichts für ihn. Er wollte anderes.
Er war Anarchist, so nannte man damals diese sozial-utopische Idee von einem hierarchiefreien Zusammenleben. Und das hat Pissarro besonders interessiert an den Bauern und Bäuerinnen, die auf ihrem eigenen Land gearbeitet haben und die Früchte der Erde dann auf den Markt getragen haben, dort selbst verkauft haben. Also diese Art von selbstbestimmtem Leben, das hat ihn fasziniert. Und da gibt's ja diese ganz wunderbaren Bilder.
Einige der insgesamt 108 Gemälde Pissarros beschreiben dieses scheinbar idyllische Landleben sehr eindringlich. Man sieht zum Beispiel eine Bäuerin mit ihrer Tochter, die auf einem abgeernteten Feld Holz und andere Abfälle verbrennt. Fast ein Drittel des Bildes besteht aus Rauch. Offenbar ist das Brennmaterial noch ziemlich nass. So viel Rauch auf einem Bild war damals vollkommen neu. Und noch schlimmer wurde es beim Gemälde »Die Schafherde«. Da ist schon eine ganze Hälfte des Bildes eine einzige Staubwolke, die die Schafe auf der unbefestigten Dorfstraße hinterlassen. Das ist übrigens das Lieblingsbild der Kuratorin der Ausstellung, Narina Santorius.
Dass Pissarro diese einfachen, unspektakulären Motive gemalt hat und das für bildwürdig hielt, das, denke ich, ist was ganz Besonderes und etwas Neues. Und das ist ja eine Aktualisierung eines älteren Themas. Man kennt sozusagen Hirte und Schafe, kennt man aus der Idylle, aus der Pastorale. Vielleicht denkt man an Rokoko, an die Hofgesellschaften, die sich als Hirten verkleidet haben. Und das sozusagen in seine Zeit zu transportieren. Man erkennt genau, das ist die Dorfstraße von Irani, das ist bei ihm zu Hause, das ist wirklich sozusagen seine Lebensrealität. Das ist schon eine ganz besondere und neue Aktualisierung.
Das Pariser Publikum freilich konnte sich damit nicht anfreunden. Erst als das amerikanische Publikum angesichts der damals neumodischen Bilder förmlich ausflippte und eine hochbezahlte Sammelwut um sich griff, war der Durchbruch geschafft. Und das sogar mit Bildern von neumodischen Industrieanlagen. Noch einmal Ortrud Westheider.
Pissarro war tatsächlich der Erste, der dampfende Schornsteine, also sowohl von Manufakturen als auch von Dampfbooten, im französischen Impressionismus gemalt hat. Da war er sehr interessiert an den neuen technischen Entwicklungen. Und es ging darum, wie die Leute Waren tragen, wie die da rumfahren, wie die im Stau stehen sogar. Also da kann man auch vieles Detaillierte entdecken, was uns heute auch begegnet und umgibt.
Ortrud Westerheide, die Direktorin des Potsdamer Museums Barberini. Dort ist ab morgen die Schau zu Camille Pissarro zu sehen unter dem Titel Mit offenem Blick, den hatte Sebastian Mehrheim mit seiner Vorausschau. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 18, 19 Grad jetzt in Berlin, 20 in Brandenburg an der Havel. Ungestörter Sonnenschein weiterhin heute den ganzen Tag und auch morgen. Heute bis zu 26, morgen bis zu 30 Grad. Am Sonntag wird es dann erst schwül heiß, später kommen wahrscheinlich kräftige Gewitter.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin, Sie kommen überwiegend gut voran. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vorm Dreieck Funkturm. In Prenzlauer Berg auf der Schiefelbahner Straße bis zur Wichertstraße und an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbier Straße. Malchow auf der Darßer Straße in Höhe Piesporter Straße sind die Ampeln ausgefallen. Neukölln, die Karl-Marx-Straße ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis morgen Mittag in Richtung Britz gesperrt. Neukölln-Sonnenallee vor der Grenzallee ist in Richtung Baumschulenweg bis 13 Uhr nur eine Spur frei. Und hier schon mal eine wichtige Meldung fürs Wochenende. Bis Montag früh 6 Uhr sind die A100 und A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße voll gesperrt.
Damit ist es 11 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Schönen guten Tag. Das war zu erwarten. Iran schlägt zurück. Drohnen fliegen gen Israel. Das Pulverfass Nahosten explodiert. Israels Ministerpräsident Netanyahu forderte seine Bevölkerung auf, sich vorzubereiten. Und das zu Recht. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Nach dem nächtlichen Angriff Israels auf den Iran wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in der Region. Bundeskanzler Merz hat beide Seiten aufgerufen, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten. Auch der britische Premier Starmer rief alle Seiten zur Deeskalation auf. Israel hat in der Nacht Angriffe vor allem auf Atomanlagen im Iran geflogen. Der Iran hat daraufhin Drohnen in Richtung Israel geschickt. Die meisten von ihnen soll die israelische Armee inzwischen abgeschossen haben. Aus Istanbul Pia Mazurczak.
Der Luftraum über dem Iran, Irak und Jordanien bleibt vorerst geschlossen. Zahlreiche Airlines haben Flüge in den Iran ausgesetzt und umgeleitet. Die iranische Regierung hat zudem eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Das iranische Staatsfernsehen meldete unterdessen, dass die für den Sonntag geplanten Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA abgesagt wurden. Auch der Leiter der iranischen Delegation war wohl bei den Angriffen getötet worden. In der Nacht zum Freitag hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen, aber auch Ziele in der Hauptstadt Teheran und in anderen Städten.
Israel hat nach den Angriffen auf den Iran den Ausnahmezustand ausgerufen. Das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Schulen, Geschäfte und Büros bleiben auf Anordnung des Heimatschutzes geschlossen. Nur Supermärkte sind offen, um Lebensnotwendiges zu verkaufen. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. An die Krankenhäuser ging der Appell, ihre Behandlungen in unterirdische Standorte und geschützte Bereiche zu verlegen. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Der Bundesrat berät heute außerdem zum ersten Mal über das Investitionsprogramm der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und so mehr investieren können. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagte im RBB 24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht eins zu eins kompensieren.